Gottes Wort über Epheser 6 beschäftigt mich jetzt schon nunmehr 6 Wochen. Und das habe ich 6 Wochen schon auf dem Herzen und ich hätte es euch auch schon vorgetragen, wenn nicht dieser Unfall zwischenkommen wäre, wo ich eben an der Verkündigung einfach pausieren habe müssen. Doch Gottes Wort veraltet nicht. Und deshalb hören wir heute genauso frisch, wie wenn es vor 6 Wochen gewesen wäre, die Kraft aus dem Wort Gottes und die Botschaft, die es uns weitergeben möchte. Ich habe ja bei meiner letzten Predigt, sind wir gemeinsam über Stephanus und über die Realität und über die Tatsache des Kampfes, den er geführt hat, sind wir gemeinsam durch Kapitel Apostelgeschichte, durch Kapitel 7 durchgegangen. Stephanus, der Name bedeutet ja Kranz oder Krone und ist ein Symbol für das höchste königliche Macht und Kraft, die es ihm übertragen worden ist. Und er steht vor dem wütenden Hohen Rat, der ihm Vorwürfe macht, der ihn beschuldigt und eigentlich loswerden will. Aber seine Verteidigungsrede, die Stephanus vorgetragen hat, die hat als Grundlage die Heilige Schrift gehabt. Er hat nur aus den Schriften heraus ihnen Zeugnis gegeben. Und diese Wahrheit, die hat er durchgezogen bis zum Schluss. Dann flogen Steine auf Stephanus. Und sie sind zwar von Menschen voller Hass geworfen worden, aber die eigentliche Quelle des Angriffes, die steht dahinter, die sieht man nicht. Das sind die geistlichen Mächte, die dahinter stehen. Stephanus flieht nicht vor diesem Kampf und gibt nicht nach. Wir haben gelesen, dass er voll des Heiligen Geistes war. Und so blieb Stephanus standhaft bis zum Schluss und hat auch sein Angesicht geleuchtet wie das eines Engels, weil er standhaft den Sieg errungen hat. Und seine Kraft, das wollen wir uns vielleicht manchmal fragen, wie konnte Stephanus so stark sein? Aber seine Kraft kommt nicht aus sich selbst, sondern sie kommt direkt vom Herrn, den er lieb gehabt hat. Das wird das Leitthema sein für die kommenden Predigt. Der Sieg des Lichtes über die Finsternis. Charles Henry McIntosh, das ist ein irischer Prediger gewesen, der hat auch eine Erweckungsbewegung miterlebt in Irland 1860. Und der hat mal Folgendes gesagt. Durch den Glauben werden wir unter den mächtigen Einfluss der himmlischen und unsichtbaren Dingen gebracht und dadurch befähigt, uns über alles zu erheben. In dieser Welt, wo Tod und Finsternis herrscht. Was bedeutet das für uns? Das bedeutet, dass das christliche Verständnis von Glauben nicht bloßes Fürwahrhalten ist, was ich im Kopf irgendwann einmal abgespeichert habe, sondern dass dieses Verständnis tiefer dringt in unser Herz. Als eine neue Lebensperspektive dient sie uns. Das unser Leben prägt, die den Gläubigen aus der rein materiellen Welt, in der wir leben, heraushebt und uns in eine neue himmlische Realität hineinstellt. Epheser 5, Vers 8 schreibt Paulus, lebt als Kinder des Lichtes. Und wir werden immer wieder aufgefordert, im Licht zu leben und im Licht zu wandeln. Warum ist dieses Thema für uns von Bedeutung? Nun, wir leben in einer Welt voller gesellschaftlicher und sozialer Zusammenbrüchen. Das erleben wir Tag für Tag. Mit moralischem Chaos, dass keiner mehr weiß, wo vorne und hinten ist, und zunehmenden Konflikten und Kriegen. Und es war noch nie so wichtig, die Machenschaften dessen, was Paulus im Epheser 2, Vers 2 schreibt. Das Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, diese Machenschaften aufzudecken. Wir haben heute schon gehört beim Zeugnis von David, wer die Ursache einer Krankheit nicht kennt, hat auch keine Hoffnung, geheilt zu werden. Wenn du nicht weißt, an was du erkrankt bist, dann weiß man auch nicht, wie man dir helfen soll. Wenn du eine Schwachheit in deinem Leben hast und kennst die Ursache nicht, dann hilft es nicht, nur an den Symptomen rumzudoktern. Man muss an die Wurzeln rangehen. Deswegen schauen wir uns heute den Text an in Epheser 6, die Verse 10 bis 13. Und da lesen wir: Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, zieht die ganzen Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganzen Waffenrüstung Gottes, damit ihr an den bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Der Text ist ein Einstieg in den geistlichen Kampf, den wir vollbringen, in den wir einsteigen sollen. Und wir werden Epheser 6 von Vers 10 bis Vers 20 schrittweise und systematisch und tiefgründig durchgehen, dass wir uns diesen Text wirklich Zeit nehmen und uns nachdenken, was Gott uns durch Paulus zu sagen hat. Aber nicht heute, das wird in den folgenden Predigten stattfinden. Heute wollen wir uns hauptsächlich auf das Wort schließlich konzentrieren. Bei anderen Übersetzungen steht übrigens. Und es ist ein Ausdruck, die den Zusammenhang der folgenden Aussagen, was nach dem schließlich kommt, mit der Aussage, dass Paulus vorher geschrieben hat, mit einschließt, zusammenbindet. Das ist nicht noch etwas, was er anschließt und sagt, ach übrigens, ich habe vergessen, das wäre auch noch wichtig, sondern das schließt das, was er im Vorfeld gesagt hat, mit ein, dass wir das verstehen sollen. Deswegen habe ich die Predigt auch eingegliedert in drei Punkten, wo das alles mit einschließt. Die Berufung, die finden wir im Epheser Kapitel 1 bis 3. Die Kinder des Lichtes sollen verwandelt werden. Das finden wir dann vom Kapitel 4 bis 6 Vers 9. Und dann stellen wir fest, dass die Kinder des Lichtes angegriffen werden. Das finden wir eben von Kapitel 6 Vers 10 weg. Und die ganze Sache muss man zusammen betrachten, als Gesamtbild. Und leider stellen wir auch heute wieder immer wieder fest, dass das Gesamtbild des Evangeliums angegriffen wird, dass das Gesamtbild des Evangeliums in einem Belagerungszustand hineingesetzt wurde. 1517 schon wurde durch Martin Luther die 95 Thesen ausgehängt, damit die westliche Christenheit wissen soll, was das Gesamtbild des Evangeliums eigentlich uns zu sagen hat. Man hat vieles, vieles vergessen. Und mit diesem Gesamtbild, wenn du das ganze Evangelium verkündigst, wurde eine Erweckung hervorgebracht. Also es gab dann eine große Erweckung und eine Befreiung nach den Herzen Gottes, was wir ja in Deutschland auch erlebt haben. Die Botschaft von damals ist eigentlich die gleiche Botschaft, die wir heute auch weitergeben müssen, dass die Offenbarung der göttlichen Geheimnisse, des Willen Gottes, nur in der Schrift allein zu finden ist und an keinem anderen Ort. Dass das Heil zur Rettung, wie ein Mensch gerettet wird aus diesem verkehrten Geschlecht, aus Gnaden allein geschieht. Durch Glauben allein und in Christus allein. Und das alles allein zur Ehre Gottes dient. Das sind die 5 Solas, was früher sehr, sehr viel gepredigt wurde und heute oftmals nicht mehr gehört wird. Das Gesamtbild des Evangeliums und die Christenheit muss heute immer noch aus den Fängen der perversierten, bösen Macht befreit werden und deren Helfershelfers. Den Christen wird heute oftmals Angst gemacht und die Angst führt dazu, dass die Angst die Seele auffrisst und die Christen sich nicht mehr wissen, wie sie sich wehren sollen. Aber ganz anders Gottes Wort. Gott möchte nicht, dass du Angst haben musst, sondern Gott will, dass du stark und standhaft werden sollst. Und das ist eigentlich die heutige Botschaft. Wenn du das mitnimmst, dann lass zu, dass der Herr dich durch seinen Geist stärken kann. Kommt zum ersten Punkt, die Berufung. Und in der Berufung wird die Frage gestellt, wer du in Christus bist, wenn du in Christus bist, wenn du ein Gläubiger bist, der sich für den Herrn Jesus Christus entschieden hast, du deine Sünden bekannt hast und du den Herrn Jesus in dein Leben eingeladen hast. Was bist du dann? Wer bist du? Und bevor wir zu dieser Kernaussage unseres Textes kommen, müssen wir an das Hauptthema vom Epheserbrief draufschauen. Und die Kapitel 1 bis 3, da geht es eigentlich um fundamentale Lehren. Da geht es um Lehren, die das Christenleben eigentlich sehr stark beeinflussen. Und Paulus lässt dich wissen, wer du bist, was du bist und wie du geworden bist, was du bist. Grundsätzliche Wahrheiten. Und doch sind die für uns ganz, ganz wichtig. Er gebraucht diese Grundlehren, um uns ein Bild vor Augen zu stellen, wie herrlich, wie außergewöhnlich und wie ein Wesen und der Charakter im christlichen Leben sich auszeichnet. Dass es sich abhebt von dem, was du hier auf Erden kennst. Und wir werden nicht alles in den Kapiteln lesen, aber ich lese mit euch mal Kapitel 1, Vers 4. Und da steht, Epheser 1, Vers 4, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien, in Liebe. Wir sind auserwählt, wenn du ein Gläubiger bist, dann bist du auserwählt in Christus und geliebt in Christus. Und lesen wir Kapitel 2, Vers 10, dann lesen wir, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Du bist ein Kunstwerk von Gott persönlich angefertigt. Das steht hier, geliebt und wertvoll in seinen Augen. Und im Vers 13, 2. Kapitel lesen wir, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, im Klammer von Gott, durch das Blut des Christus nahe geworden. Das ist eine wunderbare Botschaft, dass du in Christus Gott nahen kannst, dass du ganz nah mit Gott Gemeinschaft pflegen kannst. Alles, was du bist, bist du nur in der Verbindung in ihm. Und das zieht sich durch alle drei Kapitel im Epheserbrief durch, in ihm. Und ich habe nur einen kleinen Bereich davon euch jetzt weitergegeben. Er sagt aber auch Paulus, dass er, also Paulus, für die Gläubigen betet. Wieso betet Paulus für die Gläubigen? Und was betet Paulus für die Gläubigen? In Kapitel 3, Vers 19 lesen wir im zweiten Teil, Vers 19b, damit ihr, also ihr Gläubigen, erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Das ist das, was Paulus anstrebt, dass jeder Einzelne erfüllt wird von der Gnade Gottes. Und im Vers 20 erinnert er sie dann daran, dass Gott über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt, die in uns hineingelegt worden ist. Und das ist das Bild, was ein Christ nach außen als Erscheinung sichtbar zeigen soll. So wie Stephanus, der sein Angesicht verwandelt wurde wie das Angesicht eines Engels. Aber vor allem wollte Paulus, dass die Epheser verstehen, welche Vorrechte als Leben als Christ mit sich bringt. Du hast Vorrechte, die das Leben mit sich bringt. Sie sollen ihrer Berufung verstehen. Und das finden wir im Kapitel 1, die Verse 18 und 19. Da schreibt Paulus, er erleuchtet die Augen in der Erkenntnis seiner selbst, bedeutet das auch. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Unsere Sicht auf unser Leben würde sich schlagartig ändern, wenn wir unsere höhere Berufung, zu der Gott uns berufen hat, nur im Alltag auch bewusster wäre. Wir vergessen das so schnell in unserem Alltag. Paulus schreibt in diesen drei Kapiteln eigentlich einen radikalen Wechsel von natürlich geistlichen toten Menschen zu einem neuen, lebendigen Menschen. Man kann in diesen drei Versen auch ganz gut immer das Beispiel von einer Metamorphose aufzeigen. Und ich bin so froh, Moment, finde ich's, dass die Jugend eine Aufgabe sich übernommen hat, uns an Ostern diese Bastelsachen an die Stühle hinzuhängen. Und ihr wisst, was das gewesen ist. Das soll eine Kakon sein, wo eine Raupe sich verwandelt von einer Raupe zu einem Schmetterling, der dann rausschlüpft. Und dann haben sie drunter geschrieben, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. 2. Korinther 5, Vers 17. Das ist eine so tolle Idee gewesen. Und ich habe mir das zu Hause auch gleich hingehängt, weil wir immer wieder an das erinnert werden müssen. Wir sind vom Tod zum Leben übergetreten. Ja? Wir haben jetzt eine neue Identität, nicht mehr aus dem vorigen Leben, sondern in Christus ist unsere Identität. Und das Geheimnis, das auch in dem neuen Leben ist, der Einheit, der Verwandlung des gesamten alten Menschen in ein neues Wesen, wo die Juden und die Christen eins gemacht hat, in Christus. Wenn wir an die Metamorphose auch denken, dann wissen wir, die Raupe ist das irdische, mühsame Leben, ja, in der Sünde, die du gelebt hast. Da robbt die Raupe und frisst dich durch die Blätter hindurch. Aber die Puppe und der Schmetterling ist ein Zeugnis dessen, dass wir in Christus gestorben sind und mit ihm auferstanden sind. Das, was man in der Taufe bezeugen. Das ist das, was geschehen ist bei unserer Wiedergeburt, dass wir mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden sind. Du bist in Christus befreit worden. Du bist in Christus geliebt und in ihm auch neu geschaffen worden. Und das ist das Fundament der Lehre, wenn es um die Lehre in Christus geht. Dass wir in Christus ein völlig anderes Wesen geworden sind. Und das ist die Stellung, die vom Vater gilt. Du bist durch Glauben in Christus. So wie wir in der Vater dich ansieht und sieht Christus in dir. Und in dieser Befähigung, in dieser Stellung, bist du befähigt, dich über alles zu erheben. Und dein Lebensraum ist nicht mehr die Erde, sondern der Himmel. Ja, so wie der Schmetterling nicht mehr auf der Erde rumkriecht, sondern in der Luft fliegt. Komme zum zweiten Punkt, also die Stellung. Durch Jesus bist du schon geheiligt. Ja, das sagt auch Hebräer 10, Vers 10. Das ist deine Identität. So sieht dich der Vater. Wenn er dich sieht, sieht er die Vollkommenheit Christi. Aber es gibt auch ein Wandeln hier auf Erden. Wir sollen auch würdig wandeln. Und die Stellung wirkt sich Schritt für Schritt hier auf Erden auch in der Praxis aus. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, steht in 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Aus der Kraft des Geistes bist du dazu in der Lage, dich über alles zu erheben, dass du Christus immer ähnlicher wirst. Aber dazu müssen wir verwandelt werden. Und es birgt natürlich immer die Frage, ja, wie soll ich jetzt mit dieser neuen Identität leben? Wie soll ich jetzt mit dieser Identität auch hier auf Erden wandeln? Und dazu kommen wir jetzt ins vierte Kapitel, Epheserbrief. Und da lesen wir die ersten zwei Verse. Paulus schreibt, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Stell dir vor, du bist der Schmetterling, der gerade aus seinem alten Raupenexistent und aus seinem Kokon geschlüpft bist. Ja? Und jetzt kommt diese Aufforderung, dieser Ruf in dir, dass du dich entfalten sollst. Du sollst deine Flügel ausbreiten und dich vom Licht stärken lassen, dass sie stabil werden. Und du sollst sie jetzt gebrauchen. Du kannst nicht mehr am Boden weiterkriechen. Dafür bist du jetzt nicht mehr gemacht. Du hast nicht mehr das Wesen einer Raupe, sondern das Wesen eines Schmetterlings. Dein würdiger Wandel bedeutet jetzt halt mit Leichtigkeit des Geistes den zu benutzen, damit du in Demut und Sanftmut mit den Flügelschlägen dich jetzt halt erheben kannst von dieser Erde. Du hast einen neuen Lebensraum, den du für dich erschließen musst. Und in dir ist eine neue DNA, eine Einheit, die du vorher vielleicht nicht gekannt hast. Jeder Schmetterling kennt seine Artgenossen. Und auch wenn wir verschieden ausschauen, ich fand das so eine gute Idee, dass die Jugend verschiedene Schmetterlinge in verschiedenen Farben gemacht hat. Wenn du vielleicht anders ausschaust wie dein anderer Bruder oder Schwester, das ist Gott gewollt. Wir sind eine Vielfalt. Jeder schaut für sich in seiner eigenen Farbe auch vielfältig aus. Aber trotzdem verbindet dich die gleiche Natur. Der Schmetterling, der grün ist, ist genauso ein Schmetterling, wie wenn er gelb ist. Es verbindet uns. Und was alle Schmetterlinge verbindet, damit sie leben können, ist die Luft, in der sie leben, die sie umgibt. Nur dadurch können sie fliegen. Und genauso verbindet jeden Christen der Geist Gottes. Der einigt uns, der verbindet uns, der identifiziert uns als Christen. Und den haben wir alle gleich. Und das macht uns auch zu einer Familie. Aber so ein Schmetterling, der frisch geschlüpft ist und seine Flügel gerade ausbreitet, der ist noch ein bisschen wackelig. Da kann es manchmal passieren, wenn ein Wind der Irrlehre kommt, dass so ein Schmetterling, weil er noch nicht sich gut orientiert hat und nicht so stark ist, auch mitgerissen wird von diesem Wind. Und davor warnt Paulus und sagt, ich soll das nicht tun, ihr müsst aufpassen. Aber er sagt auch, dass du ja nicht alleine bist. dass wir einander haben, uns einander Orientierung und Hilfe sein können und uns sagen können, hier geht's lang, da ist die Richtung, da geht's zum Essen, zum Futter. Und das ist etwas, was auch uns verbindet. Und in Vers 15 lesen wir, 4. Kapitel, Vers 15, da schreibt Paulus, lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Das ist das Ziel eines jeden Schmetterlings, eines jeden Christen, dass wir hinwachsen zu Christus. Nicht weg von Christus, nicht neben Christus, sondern hinwachsen. Wir sind der Leib Christi hier auf Erden, aber er ist das Haupt und er will uns steuern und führen. Und dann kommt Vers 17, wo Paulus schreibt, dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Paulus erinnert sie daran, dass die Tatsache, dass sie wiedergeboren sind, die Tatsache, dass sie als Schmetterling sich entfaltet haben, auch dazu führt, dass sie jetzt das Leben, das sie in Christus haben, auch nach außen zum Vorschein bringen sollen. Im Kapitel 5, Vers 8 schreibt er, denn einst wart ihr Finsternis. Die Finsternis, in der Finsternis krochen wir als Raupen durch die Erde und auf die Pflanzen. Und in der Finsternis haben wir als Raupen uns eine ganz andere Nahrung zu uns genommen, was wir jetzt nicht mehr machen sollen. Jetzt aber seid ihr im Licht im Herrn. Ein völlig neues Wesen. Das schließt auch eine völlig neue Nahrungsquelle auch ein, dass wir uns ganz anders verhalten und auch ganz anders ernähren. Wandelt als Kinder des Lichtes. Für einen Schmetterling ist das ganz klar und normal, dass er sich jetzt hat von der Raupe abhebt und jetzt ein ganz anderes Leben führt. Und Vers 18 sagt uns dann Paulus, so wie eine Raupe bodengebunden leben musste, weil es ein normaler Raupe ist, die hat ein weltliches Streben nach immer mehr zu fressen, wie die Raupe nimmer satt, ja, die immer nur Blätter und sind so bitter, esst sie trotzdem. Die muss alles an sich nehmen, aber es ist ein Wesen der Raupe. Der Schmetterling lebt so nicht. Der Schmetterling ist erfüllt. Der Christ ist erfüllt mit dem Geist Gottes und er hat eine neue Nahrungsquelle und lebt in einem neuen Lebensraum. Für den Schmetterling bedeutet die Freiheit, dass er sich jetzt aufmachen kann und den Nektar der Blumen zu suchen und sich von dem Nektar zu ernähren, der süß ist und der ihm Kraft gibt. Das ist der Geist Gottes, der uns erfüllen soll. Das ist jetzt die Nahrungsquelle des Schmetterlings geworden. Und der Schmetterling, wie auch der Christ, der hat jetzt eine neue Sprache und eine ganz neue Freude in sich. Und deswegen lesen wir in Vers 19, singt und spielt dem Herrn. Das ist jetzt unser Leben, dass wir singen und spielen und Gott loben sollen als Christen. Schmetterlinge zeigen ihre neue Natur durch ihr Farbenfrohsinn und den Tanz in der Luft. Und wie zeigst du das als Christ? Dann heißt in Vers 20, sei dankbar und dass die Dankbarkeit eine neue Lebensform beinhaltet. Der Schmetterling, der ist dankbar, wenn er befreit ist vom Korkor. Und er ist auch bereit, diese Dankbarkeit auszuleben, indem dass er nicht mehr zurückkehrt in dem, was er vorher gewesen ist, sondern jetzt in die Luft aufsteigt. Blick auf Christus, Blick auf das, wofür du dankbar sein kannst in deinem neuen Leben und lass dich durch den Geist leiten und nicht mehr durch dein altes Wesen. Und dann kommen wir im 5. Kapitel zu den Vers 21. Und da heißt es, ordnet euch einander unter. Komisches Wort. Ordnet euch einander unter. Ein gegenseitiges Achten und ein gegenseitiges Helfen, ein gegenseitiges Hinwenden zueinander. Schmetterlinge existieren im Einklang mit ihren Artgenossen. Die bekämpfen sich nicht gegeneinander, sondern unterstützen sich. Das sich untereinander unterordnen, wird durch die Leichtigkeit des Geistes erst wirklich möglich. Es ist kein Zwang, sondern ein freiwilliges Dienen meinem Nächsten. Eine neue Identität, die du bekommen hast, setzt dich jetzt in die Voraussetzung, dass du dazu auch in der Lage bist, meinem Mitbruder zu vergeben, meinem Mitschwester zu helfen, wo sie Hilfe nötig hat. Das ist das Wesen Christi, das in uns steckt. Eine solche Unterordnung finden wir dann in der Folge in der Ehe, in der Erziehung, im Allgemeinwohl, in der Arbeit, wie wir in der Arbeit miteinander umgehen, mit meinem Arbeitgeber umgehen. Und das kann man in dieser freien und freiwilligen Form nur unter den Christen erleben. Dass Christen sich freiwillig so unterordnen, nicht aus Zwang. Und das unter Beweis zu stellen, indem sie mit dem Geist erfüllt werden, das ist die Aufgabe eines jeden Einzelnen von uns, das freiwillig zu tun. Wer seine neue Identität so auslebt, versetzt die Welt und deine Mitbürger in Staunen. Warum macht er das? Wie kann der das so machen? Und dann kommen wir zum 6. Kapitel. 6, ich lese von Vers 7 bis 9. Da lesen wir: Dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht den Menschen. Ihr wisst doch, dass jeder, der Gutes tut, dies vom Herrn empfangen wird, es sei Sklave oder Freier. Und ihr Herren, tut dasselbe ihnen gegenüber und lasst das drohen, da ihr wisst, dass sowohl ihr als auch euer Herr in den Himmel ist und dass es bei ihm kein Ansehen der Person gibt. Wir haben alle eine gleiche Herkunft und alle haben wir das gleiche Ziel. In der geistlichen Welt gibt es keine Hierarchie der Arten. Ja? Jeder Christ ist ein Schmetterling, sage ich jetzt mal, aus Gottes Gnaden. Und in der Hinsicht sind wir alle gleich. Das Ende der Raupenmacht unter Christen bedeutet auch das Ende der Autorität, wie wir es bisher kannten. Fressen und gefressen werden und durchboxen. Das gibt es bei Christen nicht. Das ist kein Druckmittel, die wir einsetzen dürfen, dem anderen Bruder oder Schwester gegenüber. Sondern das ist eine neue Verantwortung, die wir haben vor dem Herrn, vor dem kein Mensch irgendwas Besonderes ist, sondern es gibt kein Ansehen der Person bei Gott. Und er wird alles beurteilen, wie wir hier auf Erden leben. Aber wir haben eine gemeinsame Identität und wir haben diese gemeinsame Identität auch in unserem Flug an unser Ziel. Deswegen der Stolz der höheren Position, wenn jetzt jemand meint, er wäre was Besseres, ist völlig fehl am Platz. Und er löst sich auch auf in dem Wissen, dass alle Schönheit, alle Freiheit, alle Gaben, die Gott den Geschwistern unterschiedlich natürlich auch gibt, dass das alles nur ein Geschenk von Gott ist und einander dienen soll, dass wir uns gegenseitig aufbauen sollen. Durch Gottes Gnaden bin ich, was ich bin. Und darüber dürfen wir froh sein. Aber jetzt kommen wir zum 3. Punkt. Und Paulus schwenkt jetzt um in den Vers 10. Und dann stellen wir uns natürlich die Fragen, wenn wir Kinder des Lichtes sind, wir erfahren aber diese Angriffe, wir erfahren aber dieses Leid unter uns. Wie soll ich damit umgehen? Wie kann ein Christ in einer feindseligen Welt bestehen? Wie soll das gehen bei all dem Leid um uns rum? Bisher hat Paulus uns mitgeteilt, dass das christliche Leben in einem Konflikt sich befindet. Einmal mit der Welt, die um uns her ist, Ein Schmetterling hat auch diese Konflikte in dieser Welt. Er hat sehr viele Fressfeinde, die ihn fressen möchte. Und davor muss er sich bewahren. Ein Christ muss auch aufpassen hier auf Welt. Die Welt liebt uns nicht. Die Welt meint es nicht gut mit dir. Deswegen ist es manchmal sinnvoll, dass wir fliehen dieser Dinge. Aber es gibt auch noch eine andere Gefahr und ein anderer Konflikt mit der alten Identität, mit der alten Natur, die noch immer in uns steckt, mit dem Fleisch, das in uns ist, mit dem Raupenwesen, das du besitzt, dass du immer mehr und immer mehr und immer mehr haben willst, ohne dass es dich erfüllt. Und wenn die Sünde da in unser Leben klopft, da sagt eben Paulus, dann müssen wir uns der Sünde für tot halten und nicht darauf reagieren. Du bist jetzt ein Schmetterling und kein Raupe mehr und musst nicht mehr Blätter fressen. Für dich ist der Nektar gedacht. Und so kommt jetzt Paulus auf diesen Vers 10, wo er heißt schließlich. Jetzt beschäftigt sich Paulus nicht mit den Feinden, die wir bisher betrachtet haben, sondern mit einem unsichtbaren Feind, mit einem Feind, der außerhalb unserer Wahrnehmung zu finden ist. Stell dir vor, du bist ein Schmetterling und als Schmetterling gerätst du mitten in ein hässliches Gewitter. Von Natur aus bist du aber zart und zerbrechlich. Wind und Regen sind deine Feinde. Die können nämlich deine Flügel verkleben und dich zu Boden stürzen und unter Umständen ertränken. Das ist die Realität, was Schmetterlinge heute auch ausgesetzt sind, wenn heute Nachmittag noch ein Gewitter kommt. Was macht denn da ein Schmetterling? Habt ihr mal darüber nachgedacht? Schmetterlinge spüren schon Stunden bevor ein Gewitter aufzieht, dass ein Gewitter kommt. Und Schmetterlinge suchen Schutz. Wo? Überall, wo sie natürlichen Schutzräume finden, unter einem Blatt, unter Äste oder unter einem Baum. Und da verbergen sie sich unter diesem Schutzraum. Obwohl es um sie herum dann donnert, blitzt und hagelt, bleibt der Schmetterling beständig unter seinem Schutzraum stehen. Er selbst kämpft gar nicht gegen das Unwetter an, sucht aber ganz aktiv den Schutzraum auf, der ihm gegeben wird, damit er sich vor dem Sturm schützen kann. Und genau wie der Schmetterling muss der Christ nicht stark in sich selber sein, wenn das Unwetter auf uns zukommt. Das musst du nicht. Uns wird ein Schutzraum aufgezeigt und zugewiesen. Und im Vers Kapitel 6, Vers 10 bis 13 wird hier eben auch gesagt, werdet stark im Herrn, nicht in dir selber. Und in der Macht seiner Stärke, nicht in deiner Macht. Und zieh die ganze Waffenrüstung Gottes an. Kraft und Macht und Waffen werden dir von Gott gestellt. Darum musst du dir selber keine Sorgen machen. Ich komme zum Schluss. Epheser 6, 10 bis 13 ist wie eine Einleitung zu einer Anleitung, dass wir lernen müssen, umzudenken mit unseren Gedanken. Dass wir einsichtig werden in unseren Herzen, warum es ohne Gott und ohne Waffenrüstung, die uns von Gott gegeben ist, nicht möglich ist, gegen diese Mächte der Finsternis zu bestehen. Es geht nicht. Und wir müssen unser Bewusstsein stärken, liebe Geschwister, dass das christliche Leben, dass der Christ in einem Kampf steckt, dass du da hineingeboren bist. Wir sind Fremdlinge in einem fremden Land, heißt es in der Bibel. Und auch wenn es noch so schön ist, sich ein Schmetterlinghaus anzuschauen, wo die Schmetterlinge rumfliegen, die sind alle in einem Glashaus. Ja? Die sind geschützt von dem Unwetter. Das ist nicht die Realität für uns Christen. Du bist nicht in einem Glashaus. Uns wird es zugemütet von Gott, dass die bösartige Welt um uns herum einbrechen kann. Deswegen erkenne, dass es das Krieg herrscht. Der Christ muss in Christus stark sein, damit er im Krieg gegen den Teufel bestehen kann. Es ist eine Aufforderung, in eine von Gott gebotene Heiligkeit, in seinem Willen zu leben. Gott hat uns Kraft, Macht und auch Waffen gegeben. Gott macht uns zu mehr als zu Überwindern. Das haben wir bei Stephanus gesehen. Aber es liegt auch in unserer Verantwortung vor Gott, ob du diese Schlacht führen willst, ob du bereit bist, diese Waffenrüstung für dich in Anspruch zu nehmen. Das ist Heiligungslehre. Und drittens, bist du bereit für diese Schlacht? Solange wir hier auf Erden leben, wird der Feind mit seiner ganzen Bosheit da sein. Und wir versuchen uns bis ans Ende, bis an unser Sterbebett herausfordern und versuchen wollen. Aber die gute Nachricht ist, dass dieser Kampf nicht hoffnungslos ist. Das haben wir bei Stephanus gesehen. Sondern, dass es ein Vorrecht ist, in den Fußstapfen unseres Herrn nachzufolgen. Es ist ein gewaltiger Konflikt, aber ich kann stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke sein. Und ich kann lernen, die ganze Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Aber das muss man tun. Das ist deine Verantwortung. Bist du bereit dazu? Steh bereit, steh auf deinen Füßen. Und wenn es dir so gegangen ist wie mir, dass du mal gefallen bist und nicht mehr am Boden liegst, dann sagt uns Sprüche 24, der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Das hat Gott in uns hineingelegt. Zieh die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Und ihr Lieben, das ist der einzige Weg, der wirklich funktioniert und der uns von Gott gegeben ist. Es gibt keinen anderen Weg. Heiligung ist genau an diesem Text total wichtig, weil falsch verstandene Heiligung dich ungeschützt macht. Und richtige, angewandte Heiligung dich kampfbereit macht. Ich möchte zum Schluss nochmal das Zitat von McIntosh euch vorlesen. Durch den Glauben werden wir unter den mächtigen Einfluss der himmlischen und unsichtbaren Dinge gebracht und dadurch befähigt, uns über alles zu erheben in dieser Welt, wo Tod und Finsternis herrscht. Preist den Herrn. Amen.